Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Endlich einig. Die Schweiz und Deutschland beenden ihren Fluglärmstreit. Bundesrätin Leuthard atmet auf.
Es ist eine wichtige Wegmarke, die mit dem heutigen Tag erreicht ist, aber natürlich erst eine Wegmarke, weil der Weg zur Umsetzung und zum Vollzug, der steht uns noch bevor.
Dann klar gewonnen. Die mexikanische Staatspartei PRI kehrt zurück an die Macht.
Mi único y mayor compromiso es con todos los mexicanos.
Meine größte und einzige Verpflichtung gilt den Mexikanern, sagt der künftige Präsident. Und schließlich, für Martin Ott ist die Kuh nicht nur urschweizerisch, sondern irgendwie heilig.
Ich glaube, mit dem Pferd, das heute auch eine starke Rolle spielt in unserer Kultur, lernen wir nach dem Horizont zu schielen. Wir lernen, in die Weite zu gehen. Mit der Kuh können wir lernen, dort zu bleiben, wo wir sind. Und da hat die Kuh noch ungeahnte Fähigkeiten.
Der Biobauer ist einer von 20 Köpfen. Sein Blick auf die Kuh, eine von 20 Visionen in unserer Sommerserie. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Jahrelang sorgte der Fluglärm zwischen Deutschland und der Schweiz für rote Köpfe. Es gab Demonstrationen, Gerichtsurteile, immer wieder gescheiterte Verhandlungen. Nun aber haben sich die beiden Regierungen auf einen Kompromiss geeinigt. Pascal Krauthammer mit den Details.
Nach 5 Verhandlungsrunden verzichtet Deutschland darauf, die Anflüge auf den Flughafen Zürich zahlenmäßig zu begrenzen. Im Gegenzug dehnt die Schweiz die Ruhezeiten für die lärmgeplagte deutsche Bevölkerung aus. Verkehrsministerin Doris Leuthard.
Es gibt keine Flugbeschränkungen mehr. Die Beschränkung findet statt über die Zeitfenster. Und das ist das neue Konzept, das jetzt ausgehandelt wurde.
Konkret werden am Abend die Anflüge früher als heute über schweizerisches Gebiet geführt, und zwar ganze 3 Stunden früher. Im Gegenzug lässt Deutschland von Montag bis Freitag bereits eine halbe Stunde früher Anflüge über Süddeutschland zu. Damit dieser Vertrag in Kraft treten kann, müssen ihn die Parlamente beider Staaten ratifizieren. Vor allem aus den betroffenen süddeutschen Landkreisen ist mit heftigem Widerstand zu rechnen. Auch in der Schweiz wird über die Verteilung der Lärmbelastung noch gestritten werden. Der Thurgauer Regierungsrat Jakob Stark zeigt sich aber zuversichtlich, dass unter der Leitung von Verkehrsministerin Leuthard auch da eine Lösung gefunden werden könne.
Sie hat versprochen, dass man einen fairen Ausgleich über alle Regionen suchen muss. Und ich bin überzeugt, dass dieser Vertrag nicht an Kleingeist der Kantone scheitern wird.
Weniger positiv zeigt sich der Präsident des Vereins Flugschneise Süd, nein, Thomas Morf. Er ist überhaupt nicht zufrieden. Von diesem Vertrag profitiere allein die süddeutsche Bevölkerung. Die schweizerische dagegen leide weiter unter noch mehr Fluglärm.
Pascal Krauthammer. Wir bringen weitere Reaktionen und Einschätzungen gleich nach den Nachrichten des Tages, und die hat Simon Loy.
Der Kosovo als jüngster europäischer Staat soll im September die volle Souveränität bekommen. Das beschlossen Vertreter mehrerer EU-Länder, der USA und der Türkei an einer Konferenz in Wien. Der Beschluss bedeutet, dass die Regierung in Pristina nicht mehr länger vom Ausland kontrolliert werden kann. Der Kosovo hat im Februar 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Serbien hat diese aber bis heute nicht anerkannt. In Deutschland hat der Chef des Inlandgeheimdienstes seinen Rücktritt eingereicht. Heinz Fromm übernimmt damit die Verantwortung für die Ermittlungspannen bei der Aufklärung der Mordserie von Neonazis. Der Geheimdienst hatte bei den Ermittlungen Akten vernichtet, aus denen hervorgegangen war, wie verdeckte Ermittler mit den Rechtsextremen zusammengearbeitet hatten. Frankreichs Regierung muss wegen der schlechten Wirtschaftslage mit weniger Steuereinnahmen rechnen und deshalb mehr sparen. Zu diesem Schluss kommt der französische Rechnungshof in einem Bericht zum Zustand der Staatsfinanzen. Deshalb müssten in diesem Jahr 6 bis 10 Milliarden Euro zusätzlich eingespart werden, damit Frankreichs Defizit nicht über 4,5% der Wirtschaftsleistung steigt. Papst Benedikt XVI. Hat den deutschen Bischof Gerhard Ludwig Müller zum neuen Chef der Glaubenskongregation ernannt. Das ist die Behörde, die die Einhaltung der Glaubens- und Sittenlehre in der katholischen Kirche überwacht. Müller ersetzt den amerikanischen Kardinal Levada, der in den Ruhestand tritt. Müller ist derzeit Bischof von Regensburg. Die geplanten Lager für Atomabfälle haben für die betroffenen Regionen in der Schweiz nur geringe wirtschaftliche Auswirkungen. Positive Folgen sieht das Bundesamt für Energie in der Schaffung von Arbeitsplätzen und den zusätzlichen Steuern der Angestellten. Negativ zu Buche schlagen dürften hingegen die Einnahmeausfälle für Tourismus und Landwirtschaft. Nach wie vor hat der Bund nicht entschieden, wo das Endlager für radioaktive Abfälle gebaut wird. Wer Postsendungen durch eine Drittperson abholen lässt, braucht für diese Person eine Vollmacht. Eine solche kostet seit April 36 Franken, bei Bezug über das Internet 24 Franken. Nun bietet die Post vom kommenden Jahr an eine zusätzliche kostenlose Vollmacht an. Diese gelte für gelegentliche Bevollmächtigungen für einzelne Sendungen, teilt die Post mit. Für Familienangehörige brauche es keine Vollmacht, da genüge der Abholschein. 4 Wochen nach dem Felssturz bei Gurtnellen rollen heute um 22 Uhr die ersten Güterzüge wieder auf der Gotthardlinie. Ab Dienstagmorgen dann auch die Reisezüge, damit ist das Umsteigen auf Ersatzbusse Geschichte. Roger Federer hat sich am Tennisturnier von Wimbledon für den Viertelfinal qualifiziert. Federer schlug im Achtelfinal den Belgier Xavier Mallis in 4 Sätzen. Der britische Velorennfahrer Mark Cavendish hat die 2. Etappe der Tour de France im Sprint des Feldes gewonnen. Gesamtleader bleibt Fabian Cancellara mit 7 Sekunden Vorsprung auf den Briten Bradley Wiggins. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.109 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.823 Punkten minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.20.13 gehandelt und der Dollar zu 95,55 Rappen. Nach den Unwettern vom Wochenende führen viele Schweizer Gewässer Hochwasser. Für die Rhone gilt derzeit die Gefahrenstufe 3, was erhebliche Gefahr bedeutet. Die Pässe Grimsel, Furka und Nuffenen sind wegen den Unwettern gesperrt. Im Goms, im Kanton Wallis, ist zum Teil der Strom ausgefallen. Die Schäden an Autos, Gebäuden und Kulturlandschaften gehen in die Millionen. Damit zur Wettervorhersage. Am Abend und in der Nacht weiterhin Regen, im Süden Gewitter. Morgen zuerst im Osten noch stellenweise nass, sonst teilweise sonnig mit lokalen Regengüssen in den Bergen. Im Norden 22, im Süden schwül bei 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Kompromiss beim Fluglärm. Deutschland verzichtet auf eine Begrenzung der Flüge, dafür übernimmt die Schweiz mehr Verkehr am Abend. Rückkehr des PRI. In Mexiko regiert künftig wieder die alte Staatspartei, aber mit neuem Gesicht. Außerdem, die UNO will den Waffenhandel international regeln. Die Schweizer Wirtschaft soll ihre ausländischen Arbeitskräfte besser integrieren. Und schließlich die Schweiz und ihre Kuhkultur. Gedanken des Biobauern Ott in unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website drs.ch. Der Durchbruch beim Fluglärmstreit. Deutschland verzichtet also auf eine Obergrenze bei den Flugbewegungen. Dafür finden die An- und Abflüge zwischen 18 und 21 Uhr ausschließlich über Schweizer Gebiet statt. Soweit der Kernpunkt. Was sagt Bundesrätin Doris Leuthard dazu? Oliver Washington hat sie befragt.
Die Deutschen forderten immer wieder eine Beschränkung des Flugverkehrs. 80.000, 100.000 waren im Gespräch. Jetzt gibt es diese nicht, die Beschränkung. Wie haben Sie das erreicht?
Ja gut, wir haben auch eine Konzession dafür natürlich gemacht. Wir sind zum Schluss gekommen, dass ein Flughafen auch ein Wachstumspotenzial haben muss. Zumal rund 16% der Passagiere sind deutsche Passagiere. Wir haben die 3 großen Fluggesellschaften mit deutscher Prominenz. Und insofern muss auch Deutschland ein Interesse haben, dass ein moderates Wachstum möglich ist. Wir sind aber auf Schweizer Seite deshalb eine Konzession eingegangen, dass wir die Sperrzeiten über deutsches Gebiet erhöht haben, also insofern auch die Schweiz mehr Anflüge auf ihrem Staatsgebiet schlucken muss.
Sie sprechen von Konzessionen trotzdem, dass die Deutschen von dieser Forderung abgerückt sind. Haben Sie sie mit Ihrer Konzession sozusagen über den Tisch gezogen?
Ich glaube, es ist ein sehr fairer Vertrag. Es ist effektiv von beiden Seiten ein Maximum an Kompromissen, das jetzt möglich war, um eine nochmalige Verschärfung der DVO oder die Stuttgarter Erklärung abzuwenden und auf unserer Seite, um trotzdem auch dem Flughafen ein Entwicklungspotenzial zu geben, um auch aber die Flughafenanrainerkantone mit ihren Interessen an Lärmbegrenzung, Belastungsgrenzen zu berücksichtigen.
Was sagen Sie dem Osten, wenn er nun Angst hat, dass mehr Anflüge über den Osten erfolgen werden?
Eine gewisse Zunahme von Anflügen über Osten wird unausweichlich sein. Aber wir werden sie moderat halten. Wir haben in der Begleitgruppe mit den Kantonen bereits über Entlastungen und einen fairen Lastenausgleich gesprochen. Und nach den Sommerferien wird sich diese Begleitgruppe dann auch treffen, um über einen guten regionalen Ausgleich zu sprechen. Wir haben große Vorstellungen schon entwickelt, aber es ist noch zu früh, jetzt das zu konkretisieren.
Bundesrätin Doris Leuthard. Ein neuer Staatsvertrag soll die neuen Abmachungen zwischen der Schweiz und Deutschland festhalten. Doch so weit waren die beiden Länder schon einmal, bevor dann das Schweizer Parlament vor knapp 10 Jahren Nein sagte. Und diesmal stehen die Chancen beidseits des Rheins besser? Ich bin nun verbunden mit Kaspar Selg in Berlin und unserem Korrespondenten in Zürich, Corinne Vinzenz. Keine deutsche Obergrenze von 80.000 Flugbewegungen mehr, dafür abends mehr Verkehr auf Schweizer Boden. Wie kommt das an rund um den Flughafen?
Ja, die Zürcher Regierung, die hält sich noch bedeckt, wollte heute noch keine Stellungnahme abgeben. Sie wird sich in ihrer Regierungssitzung am Mittwoch besprechen und sich dann äußern. Wir haben es schon vorher im Beitrag gehört, die Interessenvertreter aus den verschiedenen Himmelsrichtungen rund um den Flughafen können der Einigung wenig Positives abgewinnen. Vor allem eben die Gemeinden im Osten des Flughafens haben Angst vor dieser Pistenverlängerung, die die Vereinbarung nötig macht. Da ist die Enttäuschung groß und sie haben in einer ersten Stellungnahme auch angekündigt, man werde diese bis vor die höchsten Gerichte bekämpfen. Und schließlich, dass der gekröpfte Nordanflug offenbar nicht völlig vom Tisch ist, das dürfte den Kanton Aargau nicht freuen.
Deutschland und die Schweiz, beide Seiten brauchten dringend einen Erfolg. Wir haben vorher gehört von Bundesrätin Leuthard, sie hat das Gefühl, es sei ziemlich ausgewogen. Aber aus ihrer Sicht, wer hat jetzt stärker nachgegeben? Berlin oder Bern?
Ja, aus Schweizer Sicht fallen sicher diese 3 Stunden mehr am Abend ins Gewicht, in denen die Flugbewegungen über die Schweiz abgewickelt werden, zwischen 18 und 21 Uhr. Das heißt nichts anderes als mehr Verkehr über der Schweiz und darum sind eben auch diese Pistenausbauten nötig. Und zwar steht, und das kann man als Erfolg werten, diese Zahl 80.000 nicht im Staatsvertrag. Allerdings fragt sich mit diesen neuen Rahmenbedingungen eben diesen neuen Sperrzeiten, wie viel es dann schlussendlich wirklich sein werden. So viel, über 80.000, kann man sich vorstellen, ist dann wahrscheinlich diese Zahl gar nicht, auch wenn sie nicht konkret im Vertrag steht.
Kaspar Selg in Berlin, der deutsche Verkehrsminister Ramsauer hat ja quasi gleichzeitig wie der Bundesrat in Bern den Kompromiss bekannt gegeben. Wie hat denn Ramsauer das Abkommen gewertet?
Er sagt, grundsätzlich sei das eine sehr gute Sache. Es werde jetzt ruhiger über dem deutschen Boden. Ich habe eben vor ein paar Minuten mit ihm sprechen können. Er sagte mir, es sei ihm schwer gefallen zuzustimmen, aber jede Alternative wäre noch schlechter gewesen. Man muss dazu wissen, Ramsauer hatte sich der Stuttgarter Erklärung angeschlossen vor einem Jahr und wollte nur noch über die Zahl von Anflügen reden und über sonst gar nichts. Und da sagte er 80.000 nicht mehr. Davon hat ihn die Schweizer Seite offensichtlich abgebracht. Das hat sicher einiges gebraucht. Er sagt, es werde jetzt ruhiger über Deutschland, vor allem in den Abendstunden. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass man auf die zahlenmäßige Obergrenze verzichtet habe. Deutschland rechnet offenbar damit, dass in der ersten Phase, also bis 2020, etwa 7.000 Flüge pro Jahr weniger über Deutschland kommen würden und später dann ab 2020 mit der definitiven Regelung etwa 27.000 weniger als heute. Und zudem, das ist der dritte Punkt, den ich im Gespräch mit ihm herausgehört habe, er geht davon aus, dass der gekröpfte Nordanflug, auf den die Schweiz teilweise werde ausweichen müssen, möglichst weit von der deutschen Grenze entfernt geführt wird. Also er sagt, er hätte gerne was anderes gehabt, aber das sei die beste der denkbaren Möglichkeiten gewesen.
Im Vorfeld hat ja die Waldshuter Bürgerinitiative energisch protestiert. Mit dieser Lösung wäre die deutsche Region zum Müllplatz der Schweiz, hat sie gesagt. Kann denn dieser Protest noch weitergehen oder irgendetwas bewirken?
Das wird man sehen müssen. Fest steht, dass Minister Ramsauer uns gegenüber betont hat, die drei Vertreter der drei Landkreise, nämlich Waldshut, Konstanz und Schwarzwald-Baar, die hätten am vergangenen Donnerstag alle drei dem Abkommen ausdrücklich zugestimmt und seither sei aus seiner Sicht nichts mehr am Vertrag geändert worden, was ein Umdenken hätte rechtfertigen können. Und entsprechend haben gerade vor wenigen Minuten diese drei Landkreise nach ihrer sehr kriegerischen Erklärung von heute Morgen eine neue Erklärung abgegeben, welche ganz anders klingt. Also die haben ein Stück weit zurückgesteckt. Auch die Stuttgarter Landesregierung, höre ich, will dem Abkommen murrend zustimmen oder es unterstützen. Eine Zustimmung ist ja eigentlich nicht nötig rechtlich, aber sie wollen es unterstützen. Ministerpräsident Kretschmann spricht davon, das sei gut, wenn man eine Einigung gefunden habe und das mache auch den Weg frei für andere Einigungen im Zusammenhang mit der Schweiz und das sei für ihn wichtig. Und ein dritter wichtiger Widerstand ist derjenige der beiden CDU-Spitzenpolitiker Volker und Siegfried Kauder. Die wohnen ja beide in Süddeutschland und sind sehr, sehr einflussreich hier in Berlin. Die haben den Widerstand gegen diese Nordanflüge bisher prominent angeführt. Verkehrsminister Ramsauer hat mir gesagt, er sei da zuversichtlich. Er habe mit Volker Kauder bereits geredet. Mit Siegfried habe er noch nicht gesprochen, aber es werde noch geschehen. Also, die Geschichte ist politisch noch nicht durch hier. Sie wird aber noch Widerstände heftig.
Eben, tönt ganz nach einem Burgfrieden, oder?
Es tönt nach einem Burgfrieden auf oberster Ebene, Schweiz-Deutschland. Wie weit man dann alle Landkreise mit ins Boot kriegt oder wie viel Wirbel die noch verursachen können, das wird man sehen müssen.
Corinne Vinzenz, interessant ist ja, dass die neuen Regelungen erst ab 2020 gelten. Wieso denn das?
Ja, das hängt vor allem mit diesem nötigen Ausbau bei den Pisten auf dem Flughafen Zürich zusammen und das braucht Zeit. Der Flughafen selber wünscht zwar diesen Ausbau seit längerem, aber es braucht dafür auch noch eine Volksabstimmung. Also der ganze Kanton Zürich muss darüber abstimmen und dabei werden die Gemeinden, vor allem eben im Osten und Westen des Flughafens, sicher heftig, die für ein Nein sich einsetzen. Allerdings muss man sagen, bis jetzt hat sich das Stimmvolk im gesamten Kanton Zürich in den Abstimmungen, wenn es um den Flughafen ging, meist eher flughafenfreundlich gezeigt.
Das letzte Mal ist der Staatsvertrag ja im Parlament gescheitert, im nationalen Parlament. Wie schätzen Sie denn diesmal die Chancen ein?
Also da wage ich noch keine Prognose. Das hängt sicher davon ab, wie die neuen Flugbewegungen, die es eben zusätzlich über die Schweiz gibt in den Abendstunden, dann tatsächlich verteilt werden. Je nachdem kumulieren sich hier dann die regionalen Widerstände. Und dass es eben schwierig ist, so einen Staatsvertrag mit Deutschland durch beide Kammern zu bringen, das haben wir ja 2003 gesehen, als eben der letzte Vertrag abgelehnt wurde. Also das wird sehr auf die Detailregelungen ankommen.
Und bei Ihnen, wenn ich das richtig verstanden habe, Kasper Selg, da ist die Sache eigentlich schon fast in guten Tüchern.
Das klingt so. Ramsauer hat offensichtlich sehr darauf geschaut, dass er möglichst viele Leute ins Boot holt, möglichst viele Leute auch an den Diskussionen beteiligt. Diejenigen, die dabei waren, haben jetzt offensichtlich ein bisschen Angst vor dem eigenen Mut bekommen. Wie weit sich das noch auswirken wird, wird man sehen müssen. Aber Ramsauer hat sich mindestens sehr bemüht, möglichst viele an Bord zu holen.
Danke für diese Einschätzungen in Zürich und in Berlin. In Mexiko verlieren die Konservativen nach 12 Jahren die Macht. Dafür feiert die alte Staatspartei der PRI ein Comeback. Er stellt mit Enrique Peña Nieto den neuen Präsidenten, Franco Batel.
In die Kameras lächeln und dazu ein paar Worthülsen formulieren. Keiner kann das so gut wie Mexikos neuer Präsident.
Mi único y mayor compromiso es con todos los mexicanos.
Meine größte und einzige Verpflichtung sind die Mexikaner, sagte Peña. Viel konkreter wurde er in seiner Siegesrede selten, in einem Punkt aber schon.
Que quede muy claro. Frente al crimen organizado no habrá ni pacto ni tregua.
Mit der Drogenmafia dürfe es weder Verhandlungen noch einen Waffenstillstand geben. Mit dieser Aussage widersprach Peña all jenen, die einen Rückfall in die korrupten Zeiten des alten PRI befürchten. Damals kontrollierte der PRI als Staatspartei die Drogenkartelle, wies Territorien zu und kassierte mit. Ob der PRI die Gewalt mit legalen Mitteln eindämmen kann, muss Benja nun beweisen. Gescheitert an dieser Aufgabe sind die Konservativen. Ihre 12 Regierungsjahre haben das Land unsicherer gemacht. Die Zahl der Toten stieg dramatisch. Das ist der Hauptgrund für die Niederlage der konservativen Kandidatin Josefina Vázquez Mota. Verloren hat auch die linke Opposition. Aber ihr Kandidat Andrés Manuel López Obrador will das nicht akzeptieren. Das Rennen sei noch nicht gelaufen, man müsse die Stimmen nachzählen.
Es ist fundamental, dass wir ein Recuento haben.
Ob López Obrador dann auch die Legitimität der Wahl anzweifelt, wie vor 6 Jahren, muss sich zeigen. Damals war die Entscheidung im Gegensatz zu heute tatsächlich knapp. Der Sieg Peñas ist deutlich und doch kein Triumph. Er wird im Parlament ohne eigene Mehrheit regieren müssen. Der neue Präsident wird, wie seine Vorgänger, gezwungen sein, Stimmen für wichtige Gesetze und Reformen mühsam zusammenzusuchen.
Franco Battel. Der PRI, die Partei des neuen Präsidenten Peña Nieto, hatte Mexiko während 70 Jahren beherrscht. Sie stand für Korruption, für Vetternwirtschaft und Unterdrückung. Ich habe Matthias Knecht, den Korrespondenten der NZZ in Mexiko-Stadt, gefragt, fällt jetzt das zweitgrößte Land Lateinamerikas wieder zurück in die Vergangenheit?
Nicht unbedingt. Die Sorge ist da. Der Wahlsieger und zukünftige Präsident Enrique Peña Nieto präsentiert sich allerdings als Präsident einer reformierten Partei, die ebenfalls den demokratischen Wandel Mexikos mitgemacht hat. Er hat ausdrücklich versprochen, er wird seine Kritiker respektieren, er will Präsident aller Mexikaner sein und er wird Kritik und Opposition annehmen, anders als die PRI von früher.
Der peruanische Nobelpreisträger Vargas Llosa hat Mexiko unter der PRI einmal die perfekte Diktatur genannt. Also damit ist es vorbei. Gibt es denn wirklich konkrete Belege dafür, dass sich die PRI gewandelt hat?
Es gibt beides. Es gibt Bundesstaaten, in denen die PRI nach wie vor wie früher regiert, das heißt autoritär, korrupt, und es sind genau die Staaten, in denen auch das organisierte Verbrechen sehr aktiv ist. Es gibt aber auch, sagen wir mal, Tendenzen für eine moderne PRI. Das sind vor allem die Unternehmer in Mexiko, die sich von der PRI die nötigen Reformen erhoffen.
Peña Nieto, heißt es, sei systematisch von der alten Garde aufgebaut worden. Ist der künftige Präsident also eine reine Marionette?
Das würde ich sagen, das ist zu radikal. Er hat einflussreiche Leute aus der alten Garde hinter sich, aber er hat auch seinen eigenen Teil beigetragen. Und was man sagen kann, Peña Nieto hat die verschiedenen Flügel der PRI zusammengebracht. Er präsentiert sich als einer, der die Traditionalisten und die Reformer vereint. Und das hat auch den Wahlsieg der PRI möglich gemacht.
Mexiko soll künftig mehr wachsen, die Leute sollen besser verdienen. Das hat Peña Nieto versprochen. Wie kann er das erreichen?
Er kann das nur erreichen, wenn er die nötigen Reformen umsetzt. Der Knackpunkt wird sein, das Energiemonopol des Staatsmonopolisten Pemex zu öffnen. Und das ist ein Staatsunternehmen, das ist mit der Revolution verstaatlicht worden. Pemex ist der größte Arbeitgeber Mexikos und das ist sehr schwierig, Pemex anzutasten. Aber alle Leute sind sich einig, das muss reformiert werden, weil der Betrieb ist korrupt und ineffizient.
Kann er denn das, falls er, wie es sich jetzt abzeichnet, die PRI bei den Parlamentswahlen nicht die absolute Mehrheit bekommt?
Dann muss er verhandeln mit der Opposition.
Und das scheint möglich?
Das ist auch die große Frage. Mexiko ist eine junge Demokratie. Viele Analysten und Kommentatoren sagen, dass Mexiko erst noch dieses demokratische Spiel des Verhandelns mit der Opposition lernen muss. Die bisher regierende PAN, die Christdemokraten oder Konservativen, haben 12 Jahre lang ziemlich erfolglos Reformen versucht und sie sind oft am Widerstand der PRI gescheitert. Es ist in Mexiko nicht üblich, mit der Opposition zu verhandeln und genau das muss Peña Nieto jetzt erreichen.
Bleiben wir noch einen Moment bei der bisherigen Regierungspartei PAN. Sie hat ja ausgesprochen schlecht abgeschnitten bei dieser Wahl. War das die Quittung für die enorme Gewalt, die im Land herrscht? Da sind ja Zehntausende von Menschen in den letzten Jahren im Drogenkrieg gefallen. Oder gibt es da andere Gründe?
Es werden eigentlich meistens zwei Gründe genannt. Das eine ist die stark gestiegene Kriminalität. Das ist gar nicht unbedingt der Drogenkrieg, das ist mehr die Alltagskriminalität. So die Erpressungen und Entführungen, Raubüberfälle haben massiv zugenommen. Das ist das, was den Alltag prägt. Und der zweite Grund, und das ist genauso wichtig, ist die schwache Wirtschaft. Mexiko hat Fortschritte gemacht, hat viele Freihandelsverträge, hat boomende Sektoren, aber viel ist bei den Bürgern gar nicht angekommen.
Der PRI, also die Partei, die über 70 Jahre lang regiert hat, die hat das ziemlich autoritär getan. Jetzt, wenn Sie sprechen von der enormen Kriminalität, könnte es sein, dass sich die Mexikaner gar nicht so daran stören, wenn da wieder ein strikteres Regime kommt?
Die Tendenz ist sicher da. Themen wie Menschenrechte und Justiz spielen in Mexiko, man muss sagen, leider nur eine untergeordnete Rolle. Die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die jetzt schon stattfinden, die werden viel vom Ausland kritisiert, aber in Mexiko ist das kaum ein Thema. Die Versuchung ist da, mit einem autoritären Regime für mehr Sicherheit zu sorgen. Aber es hat sich schon einiges geändert in Mexiko. Die Leute sind fordernder, es ist mehr demokratisches Bewusstsein da. Das hat man gesehen an den demonstrierenden Studenten in den letzten Wochen. Das sieht man aber auch, wenn man mit Unternehmern redet. Die treten viel selbstbewusster auf als früher. Und man muss auch sehen, unter den 12 Jahren PAN-Regierung hat es durchaus Fortschritte gegeben. Mexiko hat unabhängige Institutionen, wie zum Beispiel das oberste Gericht, wie die Wettbewerbsbehörde. Das heißt, Peña Nieto kann nicht praktisch wie ein König herrschen, so wie das bei den früheren Präsidenten der Fall war. Er muss sich auf Widerstand gefasst machen und deswegen wird auch ein autoritäres Regime sehr schwierig sein.
Das war Matthias Knecht, er ist Korrespondent der NZZ in Mexiko. Es ist 18 Uhr und fast 27 Minuten, Sie hören Echo der Zeit. Und hier geht's weiter mit Integrationshilfen für ausländische Arbeitnehmer, Regeln für den internationalen Waffenhandel und der Kuh als Gradmesser der schweizerischen Lernfähigkeit. Mehr als jeder vierte Erwerbstätige in der Schweiz kommt aus dem Ausland. Dass sich die Zugewanderten hier integrieren, ist je nach Lesart vor allem ihre eigene Aufgabe oder aber jene des Staates. Mehr dafür tun könnte aber auch die Wirtschaft. Das zeigt eine neue Studie aus dem Kanton Bern. Toni Koller berichtet.
Nirgends lässt sich die Integration besser fördern als am Arbeitsplatz. Schließlich verbringt man hier einen Großteil seines Lebens. Das postulieren die Behörden und Flüchtlingshilfswerke, die in der Berner Migrationsallianz zusammenwirken. Ihre Studie vereint Theorie und Praxis. Da gibt es Porträts von 6 Unternehmungen, die mit ihrem ausländischen Personal vorbildlich umgehen. Darunter die Grosswäscherei von Christoph Papritz in Rüttligen. Handtücher und Duvetanzüge aus Schweizer Hotels gehen hier durch die Hände von 37 Angestellten aus 17 Nationen.
Wir haben hier die Wäscheannahme. In diesem Bereich 2 Männer, tamilische Einwanderer. Jetzt kommen gerade Fahrer rein. Dieser Fahrer, der spricht relativ gut Deutsch, kommt aber von Peru. Sein Bruder ist nach Passport ein Franzose, kommt aber auch von Peru und spricht nur Französisch. Er betreut etwas mehr die französische Schweiz. Also so kann bei jedem ein bisschen die Stärke ausgenutzt werden im Beruf.
Die Leute nicht nach ihrer Herkunft, sondern nach ihren Fähigkeiten einsetzen. Das ist eine der Empfehlungen, die Studie den Arbeitgebern nahelegt. Die ebenfalls angeratenen Gratis-Deutschkurse überlässt Papritz hingegen der Selbstverantwortung seiner Mitarbeiter, so wie sie auch in der Wäscherei möglichst selbstständig wirken sollen.
Hier ist die ganze Wäsche schon im sauberen Zustand. Hier am Band steht im Moment der Betriebsleiter und wenn er nicht dort ist, dann bin ich da. Also wir haben eine extrem flache Hierarchie, jeder macht alles, wir versuchen auch Job Rotation zu machen.
Und schließlich tut Christoph Papritz das Gegenteil dessen, was man etwa auf Baustellen sieht. Dort werden um der Effizienz willen etwa Portugiesen mit Portugiesen und Kosovaren mit Kosovaren eingeteilt, die sich dann in ihrer Landessprache unterhalten. Papritz hingegen will Integration.
Das geht am besten, wenn man nicht zu große Gruppen hat, wenn man möglichst viel verschiedene Leute zusammenmixt. Dann wird die Toleranz viel größer und die Leute lernen sehr schnell zu akzeptieren. Das ist das Geheimnis eigentlich.
Thailänderinnen mit Polen, Portugiesen mit Tamilinnen am Arbeitsplatz zusammenbringen und sie alle mit den Schweizern. Das hilft der Eingliederung und dem Betriebsklima.
Ah, schon 15 Jahre bin ich da. Gefällt mir hier. Alle Mitarbeiterinnen lachen immer.
Er ist ein guter Chef. Er hat einfach das da ermöglicht, damit einfach wir zusammenarbeiten ohne Probleme. Und wir kommen alle gut aus.
Dieses Integrationspotenzial liege in zu vielen Schweizer Firmen brach, sagt Professor Florian Wettstein. Der Wirtschaftsethiker von der Uni St. Gallen anerkennt zwar, dass unzählige KMU-Chefs quasi unbewusst viel zur Eingliederung beitrügen, aber...
Ich denke, das reicht eben nicht, wenn es darum geht, zum Beispiel Vorurteile abzubauen, im Unternehmen eine Kultur zu fördern, die Diversität hervorhebt. Dann braucht es bewusstes Engagement der Unternehmung. Ich glaube, gerade hier ist noch sehr, sehr viel Handlungsbedarf.
Manch ein Unternehmer wird hier einwenden, er schaffe schließlich Arbeitsplätze und er habe primär Gewinn zu erwirtschaften. Integration sei nicht auch noch seine Aufgabe. Florian Wettstein widerspricht.
Der Bedarf an Zuwanderung wird zu einem großen Maße vorgegeben von der Wirtschaft. Deshalb kann man sicher die Erwartung stellen, dass sich die Wirtschaft auch an der Lösung der Folgeprobleme beteiligt. Von der erfolgreichen gesellschaftlichen Integration hängt sehr viel ab für den sozialen Frieden. Daran sollten auch Unternehmungen ein Interesse haben.
Ein Leitfaden zur besseren Integration im Betrieb liegt der Berner Studie bei. Er richtet sich an Unternehmen in der ganzen Schweiz.
Der Handel mit Bananen ist international reglementiert, genauso wie jener mit Autoersatzteilen. Beim Handel mit Waffen ist das nicht der Fall. Das soll sich nun ändern. Heute beginnen bei der UNO in New York mehrwöchige Verhandlungen über verbindliche internationale Regeln zur Kontrolle des Waffenhandels. Fredrik Steiger.
Wenn Russland auch jetzt noch Waffen an das syrische Regime liefert, so ist das zwar empörend, doch es ist völlig legal. Weltweit geächtet sind bloß zwei Waffengattungen, nämlich Personenminen und Splitterbomben. Zudem dürfen keine Waffen an jene paar Länder geliefert werden, gegen die ein UNO-Waffenembargo gilt. Brian Wood beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Waffenhandel, hat Bücher darüber geschrieben, für die UNO-Abrüstungsabteilung gearbeitet und ist heute bei Amnesty International für das Thema zuständig.
We need this arms trade treaty because the destructive impact of irresponsible.
Für ihn ist es schlicht unverständlich, dass ausgerechnet der Handel mit einem derart gefährlichen Produkt wie Waffen nicht geregelt ist. Nun beginnen die Verhandlungen. Ende Juli sollen sie abgeschlossen sein. Entscheidend ist, dass möglichst viele Staaten das Abkommen unterzeichnen. Solange einige abseits stehen, werden Waffenhersteller nämlich stets argumentieren, wenn wir nicht liefern, tun es die anderen.
It needs to be done globally because one government or one company will always say, oh, but if we don't supply them, then...
Waffenhandel ist zurzeit jährlich ein 80-Milliarden-Geschäft. Dieses Geschäft bliebe grundsätzlich auch mit einem Abkommen legal. Doch untersagt würden Lieferungen an Staaten oder Gruppierungen, die mit diesen Waffen vermutlich die Menschenrechte oder die Genfer Konventionen über das humanitäre Völkerrecht verletzen würden.
Even in the European Union and the United States are sending enormous quantities of arms.
Zurzeit liefern auch die USA und europäische Länder jährlich Tausende von Tonnen Waffen, etwa in die politische Krisenregion Nahost. Ein Großteil dieser Geschäfte sollte künftig nicht mehr möglich sein. Mit Abstand der größte Rüstungslieferant der Welt sind die USA. Präsident Barack Obama unterstützt, anders als sein Vorgänger George Bush, ein Waffenhandelsabkommen. Ebenso die EU-Länder und auch die Schweiz. In der Schweiz, die überdurchschnittlich strenge Regeln zum Waffenexport besitzt, ist sogar die Rüstungsindustrie dafür. Sie hofft, dass ihre ausländischen Konkurrenten künftig gleichermaßen zurückgebunden werden. Ablehnend sind dagegen nahöstliche und etliche asiatische Länder sowie Kuba und Venezuela. Russland und China, zwei große Waffenlieferanten, sind skeptisch.
Clearly some of them don't like taking fully on board respect for human rights, respect for the Geneva Conventions and so on.
Ihnen missfällt, dass die Menschenrechte als Kriterium für Lieferverbote dienen sollen. Zu befürchten ist, so Waffenhandelsexperte Wood, dass sie in den Verhandlungen zwar ein Abkommen befürworten, aber für Schlupflöcher kämpfen.
Der Beitrag von Fredrik Steiger. Und nun zu unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen. Den Auftakt macht Martin Ott. Der 57-Jährige ist Biobauer im zürcherischen Rheinau und er ist auch Sozialtherapeut und Liedermacher. Die Die nächsten Minuten gehören seiner Idee, mehr auf die Kuh zu achten.
Die Schweiz hat der Kuh unendlich viel zu verdanken. Die Schweiz definiert sich über die Kuh, sie lebt für die Kuh, sie subventioniert die Kuh, sie schaut uns auf vielen Bildern an, sie bedient viele unserer tiefen Sehnsüchte, junge, samtige, weiße Euter, schön blickende Augen, saubere Kühe, das ist eng verbunden mit der schweizerischen Identität. Und es ist in der Tat so, dass diese jahrtausendelange Symbiose mit der Kuh eine Kuhkultur entwickelt hat, die weltweit einmalig ist. Wir sind aber daran, diese Bilder nun wirklich einfach Bilder werden zu lassen, Abziehbilder, die uns selbst auf den Kopf fallen, die nicht mehr leben. Und darum fordern wir wirklich einen neuen Umgang mit der Kuh.
Heisse Stern, mein Meister macht IP und ich kann ihn gern. Ich bin ein Braun, ich habe dunkle Augen, trotz Rinderwand und ich an die Zukunft glauben. Mein Vater ist ein Schöner, hat's gesehen im Katalog, hat 20.000 Schwestern, der Vater ist tot. Mein Vater ist ein Schöner, hat's gesehen im Katalog, hat 20.000 Schwestern, der Vater ist tot. Ho, ho.
Die Kuh ist eines der einzigen Tiere, das, entschuldigen Sie, scheißen und fressen kann am selben Ort und der Boden wird besser. Das ist ja eigentlich der Anfang einer gesunden Landwirtschaft, dass man Produkte vom Boden nimmt und der Boden wird während der Produktion besser. Und da spielt die Kuh eine entscheidende Rolle, weil die Kuh das einzige Tier ist, mit der der Mensch nicht mehr ziehen muss. Das heißt, er konnte bleiben, wo er ist und konnte so eine Landwirtschaft aufbauen. Und darum erlebt der Mensch die Kuh als das Wesen, das ihm hilft, dort zu bleiben, wo man ist, mit seinem ganzen Vorteil von Konservatismus und Nachteil von Konservatismus. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass diese Ortgebundenheit zu einer regionalen Identität führt. Wenn Sie nur mal sehen, wie sich die Walliser Kultur, die Berner Oberländer Kultur, die Haslitaler Kultur, die Entlibucher Kultur, die Zürcher Kultur, die Toggenburger, die Appenzeller Kultur, alle sind Kuhkulturen, die sich auf verschiedene Art vom Umgang mit Kühen aufgebaut haben. Und da sehen wir, dass das Einlassen auf die Kuh der Schweiz ein Teil der Identität geworden ist.
Dort hinten im Stroh, dort in der Mastgruppe 4, hat es einen, den ich gern hätte, ein bildhübscher Stier. Alle Woche da träume ich, er käme zu mir, ins Gatter verdonnert und steht neben mir. Doch jetzt habe ich ausgeträumt, eine Art bin ich froh, ja, der Mann mit dem Röhrli hat Sehnsucht mitgenommen. Doch jetzt habe ich ausgeträumt, eine Art bin ich froh, ja, der Mann mit dem Röhrli hat Sehnsucht mitgenommen. Oh.
Da sehen wir halt schon, dass wir heute an einem Punkt angelangt sind, wo wir uns entscheiden müssen, wollen wir die Kuh jetzt endgültig aussaugen oder wollen wir die technischen und intellektuellen Möglichkeiten nutzen, die wir haben, und die Kuh als das erkennen, was sie ist. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir nicht Ackerbau für Kühe machen. Es ist absolut sinnlos, Kühen vom Acker Futter zu geben, weil wir den Menschen da konkurrenzieren und weil wir auch etwas tun, für was ihr Magen nicht gebaut ist und darum auch sehr ineffizient verdaut. Jede europäische Kuh frisst etwa 2,5 Tonnen Kraftfutter pro Jahr. Das ist das Essen, was 5 Menschen ernähren könnte. Und sie macht daraus das Essen für einen Menschen. Das heißt, jede europäische Kuh vernichtet Nahrung von 4 Menschen pro Jahr. Und wenn das 250.000 Kühe nicht tun, und das wären zum Beispiel etwa die Biokühe in der Schweiz, dann hätten 1 Million Menschen mehr zu essen. Und darum sind wir eigentlich daran, diese wunderbare Beheimatung in der Welt, die aus der Symbiose mit der Kuh entstanden ist, in ihr Gegenteil zu verkehren, indem wir gegenwärtig Palmölkulturen anbauen, Urwälder abholzen, um den Kühen das Futter zu geben, das sie braucht, um mehr Milch zu geben, den Preis nach unten zu drücken und schlussendlich eine Kuhkultur entwickeln, die nur noch in den Abziehbildern dem entspricht, was eigentlich die Kuhkultur war. Und darum erfordere ich da einen klaren Marschhalt und sage, wir müssen der Kuh die Wiese zurückgeben. Das wäre eine agrarpolitische Forderung, die zum Teil jetzt aufgenommen wird. Wir müssen sie als Rhythmusorgan in unsere Gesellschaft einbauen. Wir müssen sehen, wie wunderbar therapeutisch eine Kuh wirken könnte, wenn sie zum Beispiel in Schulhäusern, dort wo Menschen sind, gehalten würde, weil dann eben die Kuh ihre wirkliche Fähigkeit, den Ort zu entwickeln, einen Standort nachhaltig und positiv zu entwickeln, zum Ausdruck kommen könnte.
Jeden Morgen, jeden Abend überkomme ich viel Klee. Wär's lieber selber suchen und das Beste draus nehmen. Doch hab ich nichts jammern, hab einen fortschrittlichen Stall. 1,70 x 1,20, ja das hab ich auf jeden Fall. Das Leben ist nicht so gefährlich, dafür ein bisschen dumpf. Statt schön bogene Hörner, ein ausbrennter Stumpf. Oh.
Wenn wir anständige Menschen sind, fragen wir als nächstes, was kann dann die Schweiz der Kuh zurückgeben? Und das könnte man auf einen einfachsten Satz hinunterbrechen, nämlich den, gebt der Kuh Gras zu fressen und Klee. Auf unserem Betrieb haben wir eine Fruchtfolge. Die Fruchtfolge, das heißt, dass wir jedes Jahr auf einem Stück Land etwas anderes anbauen in einem Fruchtfolgezyklus von zum Beispiel 11 Jahren. Und das Ziel dieser Fruchtfolge ist, dass der Boden nach einer gewissen Zyklus besser ist als vorher. Sonst haben wir eben diesen Boden verbraucht. Und irgendwann müssen wir weg und müssen unsere Nachbarn wegjagen, sondern wir müssen ja dort bleiben, wo wir sind. Bei uns ist das etwa von 11 Jahren Rotation in einer Fruchtfolge, Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Kartoffeln und so weiter, braucht es 3 Jahre Wiese, um den Boden wieder aufbauen zu können, um nach 11 Jahren zu sagen, wir haben nicht Raubbau betrieben, sondern wir haben Boden aufgebaut. Und wir haben jetzt genauso viele Kühe und kein einzige mehr, als es braucht, um die 3 Wiesenparzellen zu fressen, die es braucht, um den Boden wieder in Ordnung zu haben. Das heißt, die Kuh hilft damit, den Acker wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was sie eigentlich seit Tausenden von Jahren für den Menschen gemacht hat. Wir machen nicht Ackerbau für Kühe. Sie fressen nur das Gras. Sie fressen kein Gramm Konzentrate oder Weizen oder Mais oder was immer. Das heißt jetzt auf unserem Betrieb, wir haben ein Viertel von der Kuhzahl, die man sonst auf diesem Betrieb haben könnte. Das heißt, wir brauchen eine Landwirtschaft, die auf einem tieferen Kuhniveau arbeitet. Wenn wir so sehen, hätten wir etwa ein Viertel der Kühe in der Schweiz, die wir heute hätten. Wir hätten einen besseren Milchpreis, weil es weniger Milch gäbe. Und die Kuh hätte ihren Platz zurück. Wir könnten, wenn wir so arbeiten, etwa die zweifache Menge Menschen ernähren auf der Welt, wie es sie heute da ist, mit ökologischem Landbau. Das wäre eine wunderbare Vision, aufgebaut auf der Kuh, wieder dahingestellt, wo sie eigentlich sein möchte und wo ihre Spezialität ist, in dieser wunderbaren Verdauung und Standorttreue. Dazu kommt etwas anderes. Die Kuh, wenn man sich gesellschaftlich auf sie einlässt, bildet ein rhythmisches Gravitationsfeld um sich herum. Und wir nutzen das so, dass wir Menschen, die Schwierigkeiten haben, in ein rhythmisches Leben hineinzukommen, die zum Beispiel den Tag zu Nacht machen, die keinen Schlaf finden, die morgens nicht aufstehen können, die sich nicht einordnen können in eine Gemeinschaft, die sich erleben, indem sie sich gegen Rhythmus aufstemmen. Wenn solche Menschen um Kühe herum arbeiten, erlebt man sofort, dass sie eine Beruhigung erfahren, dass sie ein Metronom bekommen, dass sie in eine musikalische Art mit der Zeit umgehen können, die Harmonie bedeutet. Und darum denke ich, wenn man diese Fähigkeit der Kuh einmal entdeckt, wird es in 100 Jahren in der ganzen Schweiz in jedem Schulhaus eine Kuh haben.
Im Dunkeln bin döse, träum ich vor mich hin und frag mich dann heimlich, ist das echt schon gewesen? So muss ich mein Schicksal einem Menschen übergeben. Er macht sicher das Beste draus, sonst würde es nicht haben. Doch bevor ich dann gehe, schreibt euch in der Tor. Ohne Ehrfurcht vor dem Leben sind wir alle verloren. Doch bevor ich dann gehe, schreibt euch in der Tor. Ohne Ehrfurcht vor dem Leben sind wir alle verloren.
Der Liedermacher, Sozialtherapeut und Biobauer Martin Ott aus Rheinau. Das war seine Vision für die Schweiz von morgen in unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen. Morgen hören Sie an dieser Stelle Claudine Brui. Sie ist Spezialistin für Mehrsprachigkeit. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.